Eigentlich könnte man das, was ich heute tue, als eine Art Fortsetzung meiner letzten Predigt betrachten. Ich bin aber kein Freund von Predigtreihen. Und zwar folgendes: Wenn ich eine Predigt gehalten habe, dann ist es so, dass einige Wochen später der zweite Teil folgt und die meisten haben dann schon eigentlich vergessen, was der erste Teil oder die vorhergehenden Teile gewesen sind. Und woher ich das weiß? An mir selbst. Ich weiß selber nicht mehr ganz genau, was ich in meiner letzten Predigt alles en Detail gesagt habe. Aber es stützt sich ein bisschen auf das Gespräch jetzt, was ich letzte Woche mit Bettina gehabt habe. Und die sagt, wir haben da über ein bestimmtes Thema uns unterhalten und sie meint, darüber könnte ich ja mal, vielleicht wenn ich Lust hätte, auch etwas in der Predigt sagen. Nun ist das passiert, also der Gedanke ist sozusagen aufgegriffen worden. Wenn ich also anknüpfe an das, was ich letztes Mal gesagt habe, so müsste ich ein bisschen wiederholen, weil ich glaube, dass man sonst nicht versteht. Einer der Punkte ist gewesen, dass wir Christen uns gewisserweise unterscheiden von anderen. Es gibt ja am Sternenhimmel verschiedene Objekte. Eines sind die Planeten und das andere sind die richtigen Sterne, die Fixsterne. Und uns erscheinen die Planeten, die wir sehen, besonders hell. Jupiter beispielsweise, der zweithellste, oder Venus, der hellste am Sternenhimmel. Aber das liegt daran, dass sie uns relativ nahe sind. Die richtigen Sterne sind viel weiter entfernt. Wenn wir uns jetzt einmal unseren nächsten Nachbarn anschauen, so ist das Proxima Centauri, ein Stern im Sternbild Centauri, der ungefähr 4,3 Lichtjahre von uns entfernt ist. Das Problem ist, der ist so klein, dass wir ihn mit bloßem Auge nicht sehen können, sondern nur mit einem Teleskop. Aber das Interessante ist, dieser kleine Stern ist der erste, von dem wir sagen können, er ist ein Kandidat dafür, dass vielleicht in seinem Umfeld auf einem Planeten Leben sein kann. Das liegt daran, dass sich der Planet die richtige Größe hat und im richtigen Abstand zu dem Stern steht. Und ich habe das als Beispiel für uns gewertet. Wir sind vielleicht nicht die großen geistlichen Schwergewichte am geistlichen Sternenhimmel, aber jeder kleine von uns ist etwas, von dem Leben ausgehen kann, wie von Proxima Centauri. Und weil nämlich Gott uns eine Verheißung gegeben haben, dass wir den Geist Gottes in uns tragen und er wie Wasser von uns ausströmt und lebendiges Wasser ist für die, die mit uns zusammen sind. Selbst wenn wir also klein sind, haben wir eine große Verheißung und ein besonderes Gewicht. Aber zu diesem Bild, was ich gebraucht habe, richte ich dann eine E-Mail von Silvia, die fragte, was denn nun praktisch dahinter steht. Und da habe ich ihr gleich zurückgeschrieben, das, was ich letztes Mal zu diesem Bild nicht sagen konnte, weil die Zeit nicht gereicht hatte. Proxima Centauri ist kein friedlicher Stern, sondern der leidet unter Ausbrüchen. Starke Ausbrüche, die damit zusammenhängen, dass er klein ist und da spielen gewisse physikalische Gesetze eine Rolle. Und ich persönlich stelle an mir fest, zum Beispiel, dass ich auch unter Ausbrüchen leide. Mein Problem ist, dass ich manchmal sehr unbeherrscht werde, wenn die Situation mich einnimmt. Und dadurch, wie Proxima Centauri mit seinen Ausbrüchen das Leben auf seinem Planeten gefährdet, gefährde ich durch die fleischlichen Dinge, durch die Schwächen, die ich habe, vielleicht das geistliche Leben anderer Menschen, meiner Geschwister. Und hier kommt es, dass ich gesagt habe, der Geist Gottes aber, der arbeitet in uns. Wenn wir also ein Stern sind, haben wir den Geist Gottes, der uns bearbeitet und wirkt und Das Besondere ist, damit verändert er uns. Und wir müssen nicht so bleiben, wie wir gewesen sind. Es gibt andere Punkte, Neid und Missgunst beispielsweise könnte man vielleicht bei uns finden. Oder Unversöhnlichkeit. Ich wundere mich immer, wenn ich sehe, was meiner Familie so passiert ist, dass wir ein Jahr lang diese schwierige Situation mit Ute haben, wo Gebete gewesen ist, wo die Ältesten gekommen sind und gesalbt haben und trotzdem diese Situation bis jetzt noch weiter besteht. So muss ich sagen, ist es eigentlich unverständlich, schwachsinnig anzunehmen, wenn Gott sagt, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch nicht vergeben, dass das vielleicht nur so ein Bluff von ihm ist. Wir sollten das ernst nehmen, was er sagt. Aber wir sind nicht alleine damit, sondern wie gesagt, Gott arbeitet in uns, weil in uns etwas Lebendiges ist. Und wir haben damit die Chance, uns zu verändern. Ein Beispiel, was ich anbringen möchte, was mich bewegt hatte. Uli, unser Bruder, hatte vor langer Zeit gesagt, er wolle nicht mehr predigen. Und er hatte dafür Gründe gehabt. Gründe, die schwerwiegend gewesen sind, besonders für ihn. Aber ich glaube, der Geist Gottes hat gewirkt und ihnen gezeigt, dass es etwas Größeres gibt als diese Gründe. Die Gründe sind da, aber es gibt etwas, was größer ist. Und so hat er sich wieder entschlossen, uns zu unterstützen in unserer Arbeit. Und ich freue mich dafür und ich danke dir, Uli, dass du das gemacht hast. Kommen wir jetzt zu etwas anderem. Die Schriftlesung berichtete heute von einer Situation von Goliath und David. Die Situation ist gewesen, dass es nicht eine Auseinandersetzung gewesen ist, die zwischen zwei Menschen gewesen ist, dass also David mit Goliath Streit gehabt hat. Nein, auch das Volk Israel befand sich mit den Philistern im Krieg. Auf der einen Seite des Tales standen die Hebräer, auf der anderen Seite die Philister. 40 Tage standen sie und dann sich gegenüber und es kam zu keiner Entscheidung. Die Israeliten waren blockiert. Warum? Jedes Mal vor der Schlacht kam ein großer Mensch daher, Goliath, 2,70 Meter. Ich habe mal so ausgemessen, das müsste also so ein großer Mensch sein. Ich glaube, ich hätte auch gewisse Probleme. Der brauchte nur auf mich draufzusteigen, um mich platt zu machen, weil er auch eine Rüstung trug, die ungefähr 50 Kilo wog. Und manche sagen, er müsste sogar 3 Meter groß gewesen sein. Ich habe mal gerechnet, ich komme aus 2,70 Meter, aber ist egal. Also der trat hervor und verhöhnte das Volk Israel und sagte, ist denn niemand da, der mit mir kämpfen will? Wenn er mich besiegt, dann wollen wir Philister euch untertan sein. Ansonsten seid ihr es. Und einschließlich Saul des Königs, die Leute hatten Angst gehabt. Angst, verständlich. Aber Goliath, eine einzelne Person, hat es also geschafft, die ganze Situation zu blockieren. Warum sage ich das? Ich habe manchmal das Gefühl, es könnte auch bei uns so sein, unsere Gemeindesituation als Ganzes, dass es eine Blockade gibt. Und vielleicht gibt es einen Goliath, der auftritt und der uns daran hindert, sage ich einmal, das zu tun, was eigentlich unser Ziel, unsere Hoffnung ist und was wir uns als Aufgaben gestellt haben. Was aber tut Gott? Gott beruft jemanden, David. Und jetzt habe ich euch etwas mitgebracht. Klingt ein bisschen komisch, aber es ist etwas, was ich schon über 30 Jahre kenne. Als ich noch im Religionsunterricht in der evangelischen Kirche war, hat unser Pastor seinerzeit uns etwas vorgespielt. Und ich änderte mich bei der Vorbereitung an der Predigt daran. Und da habe ich im Internet bei YouTube gesucht und tatsächlich etwas gefunden. Und das wollte ich euch zeigen.
ersten Mal im Fernsehen, wir mit David und Goliath. Bitte.
Ja, genau, das war Dravi Deutscher. Und wir erinnern uns daran, wir hatten ja meine Schwester Grete Lehmann und die war die Mutter von Dravi Deutscher. Und so also hatte ich mich auch daran seinerzeit erinnert. Aber warum habe ich diesen Videoclip gespielt? Ich weiß, das war damals die Zeit, 1972 mit der Jesus People Bewegung. Und damals war das so, dass diese Art Musik eben halt die Leute angesprochen hat, mich angesprochen hat. Das war unsere Musik, unsere Zeit und so, wie wir empfunden haben. Und ich komme darauf gleich nochmal zurück. Ich will nämlich weiter jetzt mal vorfahren auf das, was jetzt das Besondere ist. David schlug Goliath durch unseren Herrn, war der Refrain. David, der war so klein, doch nur mit einem Stein traf er genau ins Ziel, sodass der Riese fiel. David schlug Goliath durch unseren Herrn. Eine simple, einfache Botschaft, die genau das zusammenfasst, was die Geschichte ausdrückt. Aber wie das gewesen ist, sag ich einmal, zeigt mehr. Wie war das mit David? Wenn ich gegen Goliath angetreten werde, ich hätte nicht eine, zwei Sekunden, sag ich einmal, bestehen können gegen einen ausgebufften Krieger von Jugend auf an. Aber Gott hat es gewusst und Gott hat etwas gemacht, was wir vielleicht leicht übersehen. Er hatte David vorbereitet. Denn in diesem Gespräch, was Herbert vorhin gezeigt hatte, ging es ja gerade darum, dass Saul sagte, du kannst gegen Goliath nicht bestehen. Und dann berichtet David davon, was ihm widerfahren, wenn ein Löwe oder ein Bär in der Herde gewildert hatten, dann hat er es mit Gottes Hilfe, wie er erkannt hat, geschafft, ihm die Beute zu entreißen. Das heißt, Gott hat David vorbereitet auf diese Aufgabe. Und wenn wir beispielsweise gesagt haben, dass auch wir irgendwelche Probleme in der Gemeinde haben, so bereitet Gott möglicherweise uns vor. Einer der Gebete war gewesen, lass uns wie David werden. Das aber bedeutet dann, dass wir eben halt auch in dieser Vorbereitung stecken, die David gehabt hat. Was ist aber jetzt, sag ich mal, das Besondere an seiner Vorbereitung? War das damit, dass er besonders stark und kampferfahren gewesen ist? Ich glaube, es geht weitaus tiefer, was David, sag ich einmal, ausgezeichnet hat und ihn prädestiniert hat, ihn, wie soll ich sagen, fähig gemacht hatte, eine besondere Rolle zu spielen. Wir lesen in Matthäus 22, Vers 37 bis 40 etwas. Jesus hat ein Streitgespräch mit den geistlichen Führern seiner Zeit und es geht um die Frage, was denn das Wichtigste sei. Und Jesus antwortete in Vers 37, er, also Jesus, sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Was uns hier auszeichnet, ist wahrscheinlich, wir lieben Gott mit unserem ganzen Denken. Wir bemühen uns darum, die Wahrheiten der Schrift zu analysieren und herauszufinden, was Gott wirklich gesagt hat, was er denkt und was er will. Und wir geben uns Mühe darin. Aber es steht hier noch mehr da drinne, nämlich mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele. In dem Gespräch mit Bettina ging es um Musik, um Gesang, um Anbetung. Und ich glaube, hier war etwas ganz Besonderes, was David unterschied, sag ich einmal, und ihn nicht nur zu einem Kriegsmann gemacht hat, zu einer Führungspersönlichkeit. Wissen wir, dass, was dieses ist? Das ist ein Buch in der Bibel, was da drinne ist. Und was ist das? Das sind die Psalmen. Und was sind die Psalmen? Das sind Lieder und Gedichte, die gesungen wurden. Und ich habe mal gefühlt, sag ich mal, 50% davon gehen auf David zurück. Das zeigt also, David war ein Mensch, der komponiert und Gedichte gemacht hat, der mit seinem tiefsten Inneren damit Gott erfahren hat und ausdrücken konnte, wie seine Beziehung gewesen ist. Und das hat, sag ich einmal, gewirkt und lässt seine Einstellung, seine Botschaft transparent werden und zeigt seine tiefe innere Beziehung. Und darum war er, sag ich mal, in der Lage, Gottes Kraft, Gottes Gedanken aufzunehmen und sich auf dieses Wagnis einzulassen, gegen den übermächtigen Goliath anzutreten. Das Gespräch mit Bettina gipfelt darum, dass wir uns gefragt haben, Wie ist das? Ist vielleicht unsere Einstellung zu Gesang, unsere Einstellung zur Anbetung die richtige? Oder gibt es da Potenzial, wo wir wachsen könnten? Wenn wir David nehmen, sehen wir, es war nicht nur das Verständnis, nicht nur das Begreifen dessen, was geistliche Inhalte sind. Es ist ein Ausdruck der tiefen Beziehung, die er hatte. Und ich stelle an mir selbst fest, da ist mein großer Mangel. Das bringe ich einfach so nicht. Wenn wir die Psalmen lesen, lesen wir darin, dass sie davon berichten, Gottesdienst ist ein Fest. Im 150. Psalm, den ich gerade hier zufällig aufgeschlagen habe, ohne es mehr oder weniger zu wollen, heißt es, lobet ihn, also Gott, ob seiner mächtigen Taten, lobt ihn nach der Fülle seiner Hoheit, lobt ihn mit dem Schall der Posaunen, lobt ihn mit Psalter und Harfe, lobt ihn mit Handpauken und Reigen. Reigen ist ein Tanz, mit Tanzen. Lobt ihn mit Saitenspiel und Schalmei, lobt ihn mit klingenden Zimbeln, lobt ihn mit schallenden Zimbeln. Alles, was Odem hat, lobe den Herrn. Dieser tiefe Ausdruck von der Freude an Gott, dieses Fest, was die Juden gefeiert haben, ist vielleicht für uns eine Ermutigung, ein Ziel, wo auch wir uns dran orientieren müssen. Ich erinnere mich an Carlas Geburtstag. Ich erinnere mich, dass wir gesungen haben, dass wir gespielt haben und getanzt haben. Ein großes Fest, was ich genossen habe und mich gerne dran erinnere. Aber ich bin ein Mensch, der mit Bildern ist. Und manchmal habe ich so ein Bild. Ich komme hier rein, bin Gast, ich kenne die Gemeinde nicht. Ich öffne die Tür und was sehe ich? Den Jurassic Park. Am Stehpult steht der Tyrannosaurus Rex. Da sitzt ein Brontosaurus, ein Allosaurus und ein Dinosaurus. Und auf den Stühlen, da liegen ein paar Eier, das sind unsere Kinder. Und die Dinosaurier, die werden immer trauriger. Die Erkenntnis ist da, aber die Erkenntnis eigentlich, dass sie die größten Landtiere der Welt gewesen sind. Sie haben sich verabschiedet, sie sind am Aussterben. Ein Bild, was mir so kommt, und ich hoffe, es ist falsch, und ich glaube es eigentlich aus, aber es zeigt im Grunde genommen, dass wir vielleicht in der Gefahr stehen, ein Leben um uns herum zu bauen, ein geistliches Leben, was mit den Menschen der anderen nichts mehr zu tun hat. Wir sind eine Gattung für sich geworden, sprechen nicht mehr die Sprache, die die anderen sprechen, verstehen nicht mehr ihre Probleme, die sie haben. Und es fällt uns schwer, unsere Botschaft damit ihnen nahe zu bringen. David und Goliath ist ein Lied, eine Komposition gewesen, was die Menschen damals angesprochen hat. Wenn man noch weiter gehört hätte, hätte man die Reaktion des Publikums gesehen. Es hat sie erreicht, es war sozusagen ihr Stil, das war sozusagen auf ihrer Ebene. Nun könnte man sagen, ja, kann man daran was ändern? Ich wage mal dazu, ich will mich selbst als Beispiel nehmen. Ich war ja vor 2 Wochen, 1 Woche im Krankenhaus. Schrecklich langweilig da. Da liegt man rum und schlägt die Zeit tot. Und ich hatte mir meinen MP3-Player mitgenommen und hörte da, was ich eigentlich nicht gedacht hätte. Und zwar, meine Musik war klassische Musik immer. Die Romantik, Vincenzo Bellinis Komposition, Gaetano Donizetti, Rossini, Verdi auch, bisschen Wagner, dann vielleicht auch das eine oder andere Schlager. Rock war nun überhaupt nicht mein Ding. Und durch Zufall habe ich irgendwann mal Susie Quattro gehört, die Queen des Rocks. Und das habe ich mir angehört und das Besondere ist, einige ihrer Songs haben mich gepackt. Zum Beispiel Rolling Stones heißt einer. Age of 16 fängt es an. I was on the road doing things you never seen und so weiter. Aber der Text sagt noch nicht viel aus, wenn man aber die Musik dazu hört. Wenn man ihre Interpretation dazu vor Augen hat. Sie, klein, schlank, ledergekleidet, mit einer großen Bassgitarre und voll aufgehend in der Musik. Dann übt es eine ungeheure Macht auf mich aus. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken, was ich wohl dafür eine Geschichte hinter verbergen könnte. Warum sage ich das? Musik ist vielleicht etwas wie ein Schatzkasten. Die Verheißungen Gottes sind in einem Kasten drin. Wir wissen, da sind Diamanten drin, Rubine, Smaragde, große, wunderbare Dinge. Und wir freuen uns darüber. Aber Musik und Andacht ist wie ein Schlüssel, der die Kiste aufmacht. Und dann sehen wir plötzlich die brillanten Funkeln, die Diamanten, die Rubine und Smaragde. Und wir begreifen ihren Wert und ihre Schönheit. So öffnet sich unter gewissen Dingen, sag ich mal, unsere Seele für die geistlichen Inhalte und es bekommt eine andere Qualität. Und dann entfacht vielleicht auch neu das Feuer, was vielleicht erstarrt ist. Wenn ein Vulkan ausbricht, dann strömt Lava aus, hellrot leuchtend und fließt. Wenn sie aber abkühlt, wird sie starr und sie bewegt sich nicht mehr. Und wenn man kalt geworden ist, bewegt man sich nicht mehr. Dann ist man starr geworden in dem, was man jetzt erreicht hat. Da, wo man liegen geblieben ist, liegt man dann. Wenn aber neu die Wärme hinzukommen würde, wenn man die wieder erhitzt, dann wird sie wieder flüssig und glühend und fließt weiter. Wir, ist mein Ansinnen, sollen uns wieder neu erwärmen lassen von Gottes Geist. Und wir neigen manchmal vielleicht zu sagen, gerade wir, die Älteren unter uns, ja, wir sind zu alt. Aber lassen wir uns nicht täuschen. Das ist eine Lüge. Ich weiß noch, als ich als 12-jähriger Bub vorm Fernseher gewesen war und den Lippen von jemandem gelauscht habe, von Louis Trenker, der damals schon mindestens 70 gewesen ist, wie er erzählt hatte von seinen Geschichten in den Bergen, wie mich das angesprochen, wie mich das mitgenommen hat, wie es mich begeistert hat. Und wir lesen davon, dass Paulus zu Timotheus schreibt, von dem Glauben, der in den Großeltern und seiner Mutter gewesen ist und was auf ihn, Timotheus, übergegangen ist. Wir alle sind nicht, sag ich mal, alt und verstarrt. Wir können, auch wenn wir älter sind, noch Großes bewegen und haben viel zu geben, auch gerade den Jungen. Letzter Aspekt. In der Geschichte von David war das so, dass bevor er mit Goliath gekämpft hatte, er gehört hatte, dass wer den Riesen besiegen würde, der sollte der Schwiegersohn von Saul werden und die Familie sollte steuerlich befreit werden. Und David hat nicht nur einen gefragt, sondern auch eine ganze Reihe anderer Leute, ob das wirklich wahr ist. Das heißt, das hat ihn gereizt, dieser Lohn. Und sein Bruder, der ist darüber sauer geworden auf ihn, aber er sagte, kann ich nicht mal mit ein paar Leuten reden? Und er hat dieses bekommen. Und Gott hat ja gesehen, dass ihn das gereizt hatte. Hat das irgendeinen Abbruch gemacht? Nein. Wenn wir uns aufmachen, wenn wir etwas investieren, wenn wir bereit werden, uns einzusetzen, dann dürfen wir auch ernten. Friede zum Beispiel, tiefen Frieden im Herzen, Glaubensstärke und andere Dinge. Du sollst dem, sagt Paulus, dem Ochsen, der drischt, das Maul nicht verbinden. Oder der Landmann hat den Anspruch auf die ersten Früchte, die er erntet. Wir haben von Gott nicht nur Verheißungen, sondern auch, wir dürfen uns an den Lohn freuen, der damit zusammenhängt. Und hier passiert so viel, wenn auch manches vielleicht nicht, so offenbar ist. Eins ist auf jeden Fall klar, wer immer etwas tut für Gott, der hat den Respekt und die Anerkennung von allen anderen verdient. Denn er setzt sich ein, opfert Zeit und Mühe. Und der gegenseitige Respekt ist zumindest der Mindestlohn sozusagen, der uns allen zusteht. Und ich hoffe, dass euch das ein bisschen was gebracht hat.